Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Wir sind heute bei den IFG Days in Esslingen. Es ist der 3. Juni 2025. Wir sprechen heute über die IFG Days, natürlich. Und wir machen einen kleinen Recap, was die vergangenen zwei Wochen an Großveranstaltungen hergegeben haben. Dort gab es in der vorvergangenen Woche einen parlamentarischen Abend der Stiftung Datenschutz, eine Vernetzungskonferenz der Landeszentrale für politische Bildung, die BVD-Verbandstage in Berlin, dann den Deutschen Anwaltstag und die Republika. Diesen Nachklapp machen wir heute auch zusammen. Und mit mir dabei sind natürlich der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber. Und mit dabei ist Simone Markovic, sie ist die Kulturreferentin vom Landesbeauftragten und arbeitet an Kulturtechniken des Digitalen. Sie vernetzt die Behörde mit anderen Einrichtungen, plant die jährlich stattfindende KI-Woche. Und sie war auf der Republika und wird uns einen Einblick geben, was da so alles lief. Hallo Tobias, hallo Simone.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Fangen wir mal an mit den vergangenen zwei Wochen. Es war der Mai war doch recht belebt. Es gab viele Veranstaltungen. Chef, vor allem du bist durch die halbe Republik gereist, um Vorträge zu halten, um Gespräche zu führen, um Veranstaltungen zu moderieren. Und ich würde einfach mal der Reihe nachgehen und fange mal an mit dem parlamentarischen Abend der Stiftung Datenschutz, die Mitte Mai stattfand. Was ist ein parlamentarischer Abend und warum warst du da?
Ja, eine Veranstaltung in unmittelbarer Nähe des Bundestages, ganz unmittelbar, also an der Bundespolitik. Und, worum ging es bei der Veranstaltung, zu der die Stiftung Datenschutz eingeladen hatte? Es ging um Datenpolitik, die Zukunft der Datenpolitik und dort unter anderem auch um das Thema einer möglichen Bündelung, die wir ja auch hier im Podcast schon angesprochen haben, also um eine Reform bei der eine geplante, jedenfalls im Koalitionsvertrag ist das ja, klingt das zumindest vorsichtig an, dass man sich so etwas überlegt, inwieweit in bestimmten Bereichen der Wirtschaft mehr Bündelung stattfinden kann. Das Ganze ist ganz früher einmal, das ist aber nicht mehr Stand der Debatte und der Zentralisierung, abgelegt worden. Bündelung, der Begriff zeigt schon, dass das was anderes sein muss, nämlich vielleicht auch eine verstärkte Kooperation der Aufsicht innerhalb der Datenschutzkonferenz mit durchaus vielleicht auch neueren Tools, einer für alle. Also jetzt, wenn wir zum Beispiel so ein System haben, LLMoin, das in Hamburg gecheckt wurde und irgendwo anders eingesetzt werden soll, in Mecklenburg-Vorpommern, dass man dann sagen kann, einmal geprüft, das kann dann, wenn es im absolut demselben Kontext unter denselben rechtlichen Regeln eingesetzt wird, dann muss auch das gelten, was eine Aufsicht geprüft hat. Solche Dinge haben wir dort besprochen, unter anderem, also mit Vorträgen von Maike Kamp, die den Vorsitz hat der DSK. Es gab aber auch, das ist ein bisschen ein anderer Punkt, einen Vortrag von Hennemann, Professor, der sich vor allem aus zivilrechtlicher Sicht mit dem, mit der Regulierung von Daten befasst und dazu etwas vorgeschlagen hat, was ich im Grunde von der Grundidee auch richtig finde, nämlich, dass man die Regulierung so ein bisschen ordnen müsste. Na, also wir haben eine Fülle von Rechtsakten, wie wir ja wissen, dass man da so ein bisschen Ordnung reinbringt und das Ganze vielleicht kohärent kodifiziert, ne? So wie man auch das bürgerliche Gesetzbuch hat einen allgemeinen Teil, da steht was zu Willenserklärung, wie das grundsätzlich geht und das gilt dann im Kaufrecht genauso wie im Mietrecht, dass man ein ganz systemisch ausgeklügeltes System auch für das Daten- und Digitalrecht ersinnt. Finde ich bis dahin absolut richtig. Dass man das dann aber auf nationaler Ebene denkt, das glaube ich, ist nicht der richtige Weg. Das kann nur in Europa gelingen, aufzuräumen, dass das europäische Daten- und Digitalrecht, da ist der nationale Gesetzgeber, der könnte wirklich nur ganz marginal Dinge regeln. Das heißt, ich stelle mir das vor, wenn man einen Rohbau hat eines Hauses, wo noch kein Dach drauf ist und das ist alles noch ganz roh, ne? Also das Dach fehlt, und dann auf die Idee zu kommen, das Dach im ersten Stock, wenn es drei Stockwerke hat, einzuziehen, das macht halt irgendwie keinen Sinn. Ne? Und von daher, das müsste auf europäischer Ebene geregelt werden. Und da glaube ich, da komplett aufzuräumen im europäischen Daten- und Digitalrecht, das ist politisch momentan nicht mehr machbar. Man rudert ja selbst bei der KI-Verordnung, stellt man mittlerweile fest, haben wir das wirklich so ganz ernst gemeint? Also die Kommission lässt das schon zuerst Zweifel anklingen. Von daher so ein richtig kohärentes Gesamtkonzept, da sind wir, glaube ich, noch ein Stück weit von entfernt, leider. Aber das war also Gegenstand bei diesem parlamentarischen Abend. Das war spannend.
Okay. Als dieser parlamentarische Abend stattfand, warst du mittags noch zugeschaltet, und zwar zur Vernetzungskonferenz.
Ich war virtuell in Baden-Württemberg, obwohl ich physisch in Berlin bei der Kollegin, bei der geschätzten Kollegin Maike Kamp in der Behörde, hat man mir Asyl sozusagen gewährt. Ich hatte einen Raum und habe von da aus eben dann virtuell, also zugeschaltet, eine ganz spannende Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung.
Ja, und da waren wir auch dabei, Simone, du und ich, haben da auch einen Infostand gehabt und auch schöne Gespräche geführt, gute Leute getroffen, mit denen wir uns vernetzt haben. Und Chef, dein Vortrag war KI in der Verwaltung. Das ist ja so ein super Thema. Wie gelingt es, gibt es Leitlinien oder wie funktioniert das mit KI in der Verwaltung? Kannst du so ein bisschen sagen, worum es da ging, wie das Gespräch war? Du hast das Gespräch geführt mit dem stellvertretenden Direktor der LPB dort. Die Veranstaltung von der LPB organisiert war eine sehr schöne Veranstaltung, gab viel Raum für Gespräche. Wie war dein Eindruck, als du zugeschaltet warst? Gab es da so ein, zwei Punkte, die besonders hervorzuheben waren?
Ja, also mir ging es in dem Vortrag, also zum einen, um einen kleinen Überblick zu geben, wo findet KI in der Verwaltung bereits statt? Und natürlich, ja, von Rechts wegen her muss man dann überlegen, wo habe ich eine Rechtsgrundlage auch für das Trainieren von Daten? Und was machen die Gesetzgeber, die Landesgesetzgeber an dieser Stelle? Aber es war vor allem ein Aspekt, ganz konkret, wie mache ich das denn jetzt in wirklich einem Haus, also in einer Behörde? Was muss ich abbilden, auch organisatorisch? Ne? Also wie würde ich zum Beispiel eine Leitlinie formulieren? Was schreibe ich denn da überhaupt rein? Und da hat die Landeszentrale einen Vorschlag gemacht. Und das ist, glaube ich, wirklich ein guter Schritt in eine absolut richtige Richtung, wenn man sich das ansieht, was dort geregelt ist, dass man also zunächst mal ein Gremium installiert. Jetzt heißt es wieder, ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, Arbeitskreis und so. Nee, aber das ist, KI ist interdisziplinär. Das heißt also, man muss Leute zusammenbringen, einen Techniker, einen Juristen, einen Verwaltungs-, ja, auch Ökonom vielleicht. Und die überlegen, welche Use Cases, und das ist auch wichtig, dass auch das überlege ich und schreibe es dann da rein, für welche Use Cases ist es denn überhaupt brauchbar? Ne? Also nicht KI einfach machen, weil es hip ist, sondern für welche konkreten Szenarien wird welcher Dienst angedacht und mit welchem Ergebnis, was erhofft man sich davon, wo ist der Benefit? Und dieses Gremium überlegt sich erstens das, also wofür brauchen wir das und welchen Benefit hat es? Und man überlegt auch dann, welche konkreten Dienste in welcher konkreten Form, dass man dann auch in der Liste im Prinzip vorgibt, wir können in einer bestimmten Konstellation F13 einsetzen und so weiter. Das ist ein guter Aufschlag, ne, wo man dann überlegen kann als andere Behörde, ne, das ist auch jetzt kein 1:1 Formular, das ich einfach so copy-paste, sondern das ist etwas, enthält sehr gute Module, die man dann vielleicht auch für sich selbst adaptieren kann. Von daher finde ich das einen guten Schritt in Richtung, wie mache ich es denn konkret?
Ja. Dann gab es wieder eine Parallelität, paar Tage später. Du warst bei den BVD-Verbandstagen in Berlin, Chef. Mhm. Und Simone, du warst auf der Republika. Fangen wir mal mit dem Nachklapp BVD-Verbandstage an. Was ist da passiert? Das waren ja auch ein paar Tage, glaube ich, die da alle zusammenkamen. Über 200 Leute, die da unterwegs waren. Alles Datenschutzbeauftragte von...
Die Datenschutzbubble, ne? Die Family, die hat sich getroffen. Nee, ist schön, es ist schön. Auch ganz viele von der Aufsicht dabei gewesen, auch mit eigenen Vorträgen. Das ist immer schön, auch Kollegen zu Vorträgen zu hören, mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Ne? Also ich höre auch immer sehr gerne Marit Hansen zu, als Technikerin, weil ich dann einfach selber auch noch wieder was lerne. Man nimmt da eben tatsächlich auch selbst viel mit, ne? Und geht auch in den Austausch, ja? Und hört dann auch immer wieder von dem DSB vor Ort, wo der Schuh drückt, ja, und was die Fragen sind. Von daher war das wie immer sehr, sehr schön, auch von den Themen her, ja, nicht nur, aber auch ganz viel KI bei den Vorträgen. Und aber auch wieder aus unterschiedlicher Perspektive, ne? IT-Security auch ein großes Thema gewesen und ja, war gut.
Ist denn noch aktuell in der Debatte, dass die DSBs das Unternehmen bis zu einer bestimmten Größe
jetzt? Also das kommt ja immer wieder mal, okay. dass man dann sagt, oh ja, auch das sei Bürokratie. Ja, also man verbannt einfach den Feuerlöscher und dann hat man kein Problem mehr mit Bränden. So kann man Probleme adressieren. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das die richtige Lösung ist. Denn die DSBs in den Unternehmen, das ist auch eine Brücke. Ne? Also da muss ich nichts erklären. Also wir sprechen dieselbe Sprache. Man kann sehr gut auf Augenhöhe kommunizieren. Von dort aus geht es dann weiter mit der Kommunikation an die Geschäftsleitung. Also die vermitteln im Grunde auch, ne? Und sind eine ganz wichtige Schnittstelle. Und an der Stelle zu sparen, glaube ich, wäre institutionell keine gute Idee. Und das hat an der Stelle auch nichts mit Bürokratie zu tun, sondern das ist organisatorischer Datenschutz.
Worüber hast du gesprochen? Hast du einen Vortrag dort gehalten, oder?
Ja, es ging um Löschen und KI.
Ah, unser.
Und Löschen ist natürlich nicht so ganz einfach. Mhm. Ja, dann ich habe dann auch so ein paar Parallelen ausgegraben. Wo kann man auch nicht löschen? Blockchain. Ne? Wo ist eigentlich die Blockchain hin? Ist hier gar nicht mehr so in der Debatte. Also es gab ja eine Zeit, alles war Blockchain, auch in der Forschung. Da war ich ja damals noch an der Hochschule und habe mich um Forschungsprojekte gekümmert. Und in jedem zweiten Forschungsprojekt war irgendeine Blockchain verbaut. Ne? Einfach weil man dann gefördert wurde. Da war dann auch immer die Frage, warum eigentlich und wozu? Also was ist konkret der Use Case? Warum braucht man diese Technologie an einem bestimmten Punkt, und diese Technologie bei Design lässt Löschen im Grunde ja nicht zu. Also bei Design nicht. Also das ist ja gerade der Witz bei einer Blockchain. Und da gibt es auch Guidelines des ETSAs dazu. Ja, ich habe versucht, das fruchtbar zu machen für die Probleme, die wir bei KI und Löschung haben. Aber die ETSA-Guideline sagt, verwertbar an dieser Stelle nur, ja, ist schwer mit dem Löschen bei der Blockchain. Und weil das so ist, überlegt euch dreimal, für welchen Fall ihr diese Technik wirklich braucht. Ne? So, und ansonsten, das war deswegen auch ganz, ganz spannend. Ich habe den Fall des Journalisten, Herrn Bernklau, der zum Teil gerne gelöscht worden wäre bei einer bestimmten KI.
Müssen wir kurz erläutern. Der Journalist Bernklau ist Gerichtsreporter aus Baden-Württemberg, schreibt für eine Zeitung, geht zu Gericht, hört sich die Fälle an und berichtet darüber. Und in solchen Berichten wird selten über den Täter ausführlich gesprochen.
Aus Datenschutzgründen.
Datenschutzgründen übrigens. Aber der Name des Autors des Textes steht natürlich über dem Bericht. So, und jetzt eine KI, dann sucht man nach diesem Journalisten mit Hilfe einer KI. Es war der Co-Pilot. Und diese KI hat ausgespuckt, dass sozusagen der Journalist, der berichtet hat, der Täter sei. So wurde das in irgendeiner Form vermengt. Im Ergebnis, der Journalist wurde attributiert mit Dingen, die er nicht ist, gemacht hat und so weiter. Aber das herauszufiltern, nicht so einfach. Das war der Fall Bernklau.
Das zeigt eben sehr anschaulich, wie es um das Recht auf Löschung bestellt ist, wenn es schwierig ist, das aus dem KI-Modell herauszufischen. Ne? Also man kann sich dann mit Filtern behelfen. Die müssen allerdings funktionieren. Und das wirft natürlich eine Fülle von Rechtsfragen auf. Es zeigt aber auch sehr schön, dass man zum Teil dann auch die Frage stellen muss, was kann ich durch Datenschutz erreichen? Was kann ich durch zivilrechtlich über den Datenschutz vermittelten Schadensersatz erreichen? Was kann ich vielleicht nur deliktisch zivilrechtlich? Und Herr Bernklau war auch in meinem Vortrag und er hat auch danach selbst nochmal berichtet, und das muss man sich wirklich klar machen, wie tief so etwas, also man möge sich das mal für sich selbst vorstellen, dass der Name hier mit ganz erheblichen Straftaten verbunden wird und es eine Plattform gibt, die sich damit begnügt zu sagen, mit einem Disclaimer, übrigens, die KI kann Unrichtiges sagen. Lebt damit da draußen. Ja, und das ist natürlich ein Problem.
Und du hast gesagt, also erstens Filter, zweitens zivilrechtlich gucken, Artikel 82, und insgesamt Awareness zeigen, was da relevant ist. Das waren so die Ergebnisse von deinem.
Ja, und da wird man sich auch ganz sicher, also muss es da technisch-organisatorische Maßnahmen geben, um so etwas zu adressieren. Also ein kleiner Disclaimer, das reicht an dieser Stelle nicht. Solche Dinge kennt das Internetrecht schon seit Jahrzehnten. Früher hat man überall diesen Disclaimer bei Webseiten gehabt. Übrigens, ich hafte für gar nichts, für Urheberrecht nicht und so weiter. Da gab es überall diese Disclaimer. Und da hat die Rechtsprechung auch gesagt, du kannst doch nicht einfach nur so Text machen, dich damit exkulpieren. So einfach ist es halt nicht. Ne? Und so einfach können sich die Unternehmen das an dieser Stelle auch.
Okay. Gut, dann, ja, ich würde sagen, bevor wir zur Republika kommen, frage ich noch kurz nach dem Deutschen Anwaltstag.
Der war heute.
Ja,
virtuell. Nee, wir machen es historisch.
Wir machen es historisch.
Dann müssen wir jetzt zur Republika.
Dann müssen wir zur Republika kommen. Während der Chef bei den BVD-Verbandstagen unterwegs war, Simone, warst du auf der Republika. Volles Programm. Willst du einmal erzählen, worum ging es da, dass du einfach mal so ein bisschen berichtest, was lief da und vielleicht ein, zwei Punkte, die besonders hervorzuheben sind, dass wir da mal eintauchen.
Mhm. Also prinzipiell ist das eine Riesenveranstaltung mit geschätzt oder 27 Parallelbühnen, die von morgens bis abends Programm spielen. Es gab wohl 1200 Sprecherinnen in Summe und dementsprechend 600 Slots während der drei Tage. Man hat also das Gefühl auch, die erste Aufgabe ist fast so ein bisschen wie im Netz. Man hat alles zur Verfügung und muss sich jetzt Schneisen schlagen und sein Interesse finden und seine Schwerpunkte setzen. Finde ich eigentlich von der Machart ganz interessant, dass diese Konferenz tatsächlich so funktioniert, dass es vielleicht eine Hauptbühne gibt, aber eben sehr, sehr viele Nebenbühnen. Die Hauptbühne, würde ich jetzt mal so frech behaupten, stellt so einen Common Ground her, was jetzt eben thematisch grundieren soll. Das war in diesem Jahr nominell, die Gen X, Y und Z. Es war aber von der Schwerpunktsetzung der Vorträge für mich sehr stark die Frage, inwieweit die Demokratie unter großen Beschuss geraten ist von rechts, und zwar unterfüttert durch KI oder Social Media oder KI-beschleunigte Social Media, die, wie wir alle wissen, in der Hand von wenigen Tech-Milliardären liegen als Infrastruktur. Und diesem Umstand haben unglaublich viele Slots Rechnung getragen. Aufgemacht wurde die ganze Veranstaltung eigentlich von einem der Gründer, Johnny Häusler, mit dem Satz, den ich jetzt auch viel in den Medien gefunden habe, die Demokratie brennt. Auch kommt dann der zweite Satz, aber wir sind natürlich überhaupt nicht machtlos. Also die Republika ist meiner Meinung nach in diesem Jahr sehr von dem ernsten Ton unterlegt gewesen und gleichzeitig aber natürlich auch von der Aufforderung und auch hoffnungsmachenden Aufforderung. Wir sind viele, wir können auch was machen. Die Zukunft wird gestaltet, die passiert nicht schicksalhaft, auch nicht durch eine Technologie, auf die sich jetzt gerade alle stürzen und die aber halt nicht so unpolitisch ist, wie oft gesagt wird, sondern die in bestimmter Richtung im Moment sehr stark geformt wird. So gab es ganz viele Beiträge auch zum Thema offene Standards oder öffentlich-rechtliche Plattformen. Ist sowas möglich? Was können wir fordern? Sehr interessant fand ich auch, dass die Frage nach dem Rechtsstaat ausgerechnet aus einer Szene, die erstmal die Meinungsfreiheit sehr stark gemacht hat gegen den Staat vor einigen vielen Jahren, jetzt ganz laut gestellt wird. Gebt, regelt, sprecht Recht und setzt dieses Recht dann verdammt nochmal auch durch. Es gab auch einen Slot von einem Juristen, der verschiedentlich auffällt, Chen Jae-yoon, und der vertritt Renate Künast zum Beispiel in Verleugnungs-Social-Media-Fällen, und der hat tatsächlich einen Vortrag gehalten mit seiner Kollegin Jessica Flint. Das hieß Machtfaktor Social Media. Gestern war der beste Tag mit Regulierung für die Demokratie zu bewahren. Und da ging es eigentlich ein bisschen darum, dass er schon der Meinung ist, DSA ist super. Das wäre jetzt auch eine Frage an Chef. Aber wird zu wenig durchgesetzt und gerät eventuell auch im Moment politisch ein bisschen unter die Räder, weil man europäisch jetzt gerade guckt, wie kann man mit Trump, wie kann man da etwa Autozölle wieder runterhandeln und eventuell im Gegenzug, also ich referiere das jetzt, das hat Markus Begedal immer wieder provokant gefragt, unsere Regulierungswünsche auch in Richtung Big Tech eigentlich wieder runterfahren im Gegenzug sozusagen.
Rutschen die Digitalrechte in den Zollstreitchef?
Das ist jetzt nochmal ein völlig anderer Aspekt. Ich wollte jetzt erstmal mit dem ersten anfangen. Ja. Ne? Also DSA und Frage, wie setzt man auch die Grenzen der Meinungsfreiheit bei großen Plattformen durch und wie enforced man das? Und das sind jetzt mehrere Schritte, die man da gehen muss. Also verfassungsrechtlich ist die Meinungsfreiheit tatsächlich ein hohes Gut. Auf der anderen Seite hat die Meinungsfreiheit, wie andere Grundrechte auch, Schranken. Die sind ihrerseits wieder beschränkt und man muss am Schluss abwägen. Aber wir haben hier schon ein Konzept, das auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts schon stark ausgeleuchtet wurde im Grundsatz. Und wir haben, und das ist vielleicht das Erste, was man feststellen muss, ein anderes System als das System, aus dem die meisten großen Plattformen kommen. Das US-amerikanische Recht hat ein Verständnis von Free Speech, das ein ganz klein bisschen grenzenloser ist als das unsere. Ich habe das damals in meinen Mainzer Zeiten noch mit einem First Amendment Lawyer aus den Vereinigten Staaten hoch und runter diskutiert, der eben meinte, man könne ja alles, also das ist dieses Free Speech in einem sehr weiten Kontext, und von Free Speech wäre es wohl nach US-amerikanischer Auffassung durchaus auch gedeckt, wenn ich mit einem Hakenkreuz auf dem Arm durch die Stadt patrouilliere und bestimmte Dinge behaupte. Das wäre bei uns so nicht möglich. Das hat natürlich historische Gründe. Und vor diesem Hintergrund haben wir hier zwei verschiedene Systeme. Also das Free Speech System ist nicht unser europäisches Konzept. Also wir sehen da schon zum Schutze von anderen vielleicht etwas mehr Grenzen und muss sauber abwägen, praktische Konkordanz herstellen. Das ist schon mal so ein grundangelegter Konflikt, ne? Plattform mit einem bestimmten Verständnis trifft auf unser Werteverständnis. Und das heißt also, man muss das dann gesetzlich nachsteuern. Ne? Und das hat man getan. Ja, gab es erst auf nationaler Ebene ein Netz-DG in Deutschland. Und das hat manchmal auch nicht so ganz funktioniert, weil es dann in das andere Extrem wieder, ne? Also man muss das ganz sauber austarieren, diese Grundrechtskonflikte. Und das hat der DSA übernommen und den muss man jetzt sauber enforcen, dort, wo es erforderlich ist. Dort, wo es nicht erforderlich ist, weil es freie Meinung ist, natürlich nicht. Ne? Und das muss man jetzt ausbuchstabieren. Und so etwas, bis es wirklich funktioniert, vielleicht dauert es auch ein bisschen. Dann wäre es natürlich schön, wenn bestimmte Institutionen das auch enforcen, also dann auch die Kapazität hätten, das wirklich auch sauber zu enforcen. Und wenn ich dann sehe, dass ein Digital Service Coordinator immer noch nicht richtig etabliert ist und mit nur einem Viertel der Stellen bei der Bundesnetzagentur ausgestattet werden kann, warum auch immer, dann ist das sicherlich nicht der Idealfall. Ne? Also wir müssen das an der Stelle, müssen wir das auf die Reihe bringen.
Genau, das wurde auch sehr, sehr oft genannt, dass eben die Ausstattung, die personelle, krankt und dass das natürlich auch eine politische Zielsetzung ist, die offenbar im Moment nicht so groß schreibt, diese Sachen zu enforcen.
Ja, Enforcement braucht Kapazität und Kapazität kostet Geld. Ja, und das muss man einfach, das muss man, auch Grundrechtsschutz kostet Geld. Und das muss man einfach, muss man sehen.
Konzentrieren wir uns einfach nochmal auf diesen Vortrag, den ich gerade schon genannt habe. Ein Vorschlag aus dem Vortrag auch war, ob nicht die Grundrechteverpflichtung für Firmen gelten müsste. Die gilt ja nicht. Die gilt ja eigentlich für den Staat, aber nicht für Privatunternehmen. Aber ob die nicht gelten müsste, wenn diese Unternehmen eine Infrastruktur bereitstellen, die so breit ausgerollt ist, dass sie eigentlich einen öffentlichen Meinungsraum darstellen.
Ja, genau, das wird schon lange diskutiert, auch in der akademischen Debatte. Es gibt so ein bisschen Wirkung der Grundrechte, die Drittwirkung der Grundrechte im Privaten, das Bundesverfassungsgericht, schon ganz früh in der Lüth-Entscheidung zum Beispiel adressiert. Aber, und da kann man jetzt überlegen, ob man da nicht noch mehr mitmachen müsste, ne? Dass man also Essential Facilities, also ganz Infrastrukturbetreiber von ganz besonderer Wirkmächtigkeit, auch für den öffentlichen Diskurs, dass man die noch so ein bisschen grundrechtlich stärker mit einbezieht, ja. Was wir vielleicht auch noch sagen müssen, warum das alles miteinander zusammenhängt, beim Datenschutz auch, weil bestimmte Fragen, gerade bei großen Plattformen, dass das Recht sich auch noch nicht so ganz klar darüber ist, ist es eine verbraucherrechtliche Frage, ist es eine wettbewerbsrechtliche Frage oder ist es eine datenschutzrechtliche Frage? Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, das eine hat mit dem anderen alles zu tun. Ja? Und deswegen macht es auch Sinn, dass wir bei so einer Veranstaltung wie bei der Republika dabei sind, um diesen gesellschaftlichen Kontext auch zu sehen. Das sagt ja auch die Datenschutzgrundverordnung, die sagt, ihr müsst das auch beobachten, ne? die gesellschaftliche Entwicklung, auch die technische Entwicklung. Also dafür bringt tatsächlich dieses Format für uns als lernende Behörde, was ich ja auch immer unterstreiche, viel mit. Und wir hatten doch, Chuck, auch Alba war auch mit einem Vortrag zu ja Technik und, ne, oder?
Perfekte Überleitung für mich, weil das wäre die nächste Frage, das Zusammenwirken von all diesen Rechtskreisen, einem exemplarischen Beispiel. Und unsere Kolleginnen von der Abteilung 5, Alva und Tina, waren vor Ort und haben einen Vortrag gehalten, auch digitale Kehrwoche. Es ging um Betroffenenrechte und sie haben ein Tool vorgestellt, dass so eine Vorversion, so ein Plugin, mit dem man so Tracker erkennen kann und dann automatisch auf melden Knopfdruck kann, ja, melden kann, so schreibt dann einen Brief nach Artikel 15, 17, auch löschen und
15. 15. Auskunftsanspruch. Und automatisierte Auskunft auf Knopfdruck.
Finde ich
eine super Idee.
Oder? Wie war der Vortrag?
Ja, also das die Menschen sind natürlich auch immer sehr interessiert, wenn sie sehen auf dem Bildschirm live, was jetzt etwa, wenn man auf eine bestimmte Nachrichtenseite geht, bereits zu Drittanbietern abfließt. Das kann man einfach dann springen praktisch diese ganzen Seiten nicht auf, aber werden gelistet und man kann dann sehen, was man mit Tracking, Vorsorgemaßnahmen unterbinden kann. Das ist aber dann manchmal viel, manchmal nicht so viel. Oder was, wenn man ganz praktisch ohne diese Maßnahmen surft, dann hat man eben wirklich bis zu Hunderte, bevor man da überhaupt die erste Anfrage gestellt hat, bloß.
Das geht locker in die Hunderte, ja, ne? Das sind auch ganz gerne mal 500.
Ja, und natürlich, und dann, dass es da eine Abhilfe geben kann, in der man sich da ad hoc schon wehren kann, durch einen Knopf, das ist natürlich eine sehr schicke Sache. Und
das war so eine Session, ne?
Das war so eine Session, genau. Also neben den Vorträgen und den Podien gibt es eben Makerspaces oder eben, das hieß in dem Fall Lightning Box. Da war man dann mit über die Ohren verbunden, ja, weil das alles in der großen Halle stattfindet, nimmt man mit Kopfhörern teil und da ist gleichzeitig ein dann sehr eingeschworenes Trüppchen um die Vortragenden und schaut auf deren PC und hört.
Wie war die Resonanz?
Sehr gut, also sehr gut, ja, war wirklich gut besucht.
Und das Plugin, wird das jetzt zur Verfügung gestellt? Es war jetzt eine Vorversion, aber es soll ja online, also es soll wollen.
Ja, ich habe gehört, auf den Herbst oder so können wir schon damit rechnen.
Voll gut. Das ist super. Ich würde gerne, Simone, noch einen Schlenker drehen. Und du hattest gesagt, ein Thema war Generation XYZ. Also auch so ein bisschen intergenerationell, ist auch so ein Thema, mit dem wir uns befassen. Hast du da für dich was mitgenommen, was man da?
Ja, klar. Also natürlich, also es ging natürlich erstmal um die Ausdifferenzierung der Generationen, für die auch für alle ein Programm gemacht wird. Also für die ganz Jungen gibt es ja noch die TINCON, diese Jugendkonferenz. Da waren anscheinend auch 5000 Jugendliche und wie ich beobachtet habe, sehr interessierte und auch sehr durchmischte, diverse Jugendliche praktisch am Start. Und die anderen angesprochenen Generationen, also die Boomer sind jetzt nicht eigens genannt, aber die gehören natürlich auch noch irgendwie dazu. Und die haben natürlich alle auch unterschiedliche Weisen, sich im Netz zu bewegen. Der eine der einführenden Worte gesprochen hat, der Johnny Häusler, der hat dann auch, das fand ich so ganz schön, die so differenziert, dass er gesagt hat, Gen X kann Systeme hacken, Gen Y kann Communities bauen und Gen Z kann Bewegungen in denen viral gehen lassen. Also erstmal auf die Kraft und nicht auf das Bedrohliche dieser jeweiligen Kompetenzen gehend. Was natürlich das Ziel der Republika an der Stelle bestimmt ist, ist alle Generationen an einen Tisch zu kriegen und die Leute auch dazu zu verführen, mal die anderen Social Media oder die anderen Tools zu verwenden. Und ich glaube, das ist auch ganz gut geglückt. Ich selber habe an so einer TikTok Public Viewing Session teilgenommen. Ich fand das so originell, weil das Publikum eigentlich darüber abstimmen konnte, wie lang jetzt ein Video läuft, wann es abgebrochen wird, geskippt wird. Und was dafür spricht, es eventuell doch noch laufen zu lassen, da entspannen sich dann aufregende Diskussionen. Und ich hatte jetzt meinerseits einen Eindruck in Medium, das mir bisher ein bisschen fremd geblieben ist, wegen seines Tempos, auch wegen seines Trashs zum Teil, wie ich unterstelle. Aber was natürlich ja auch ganz anders genutzt und auch produktiv genutzt werden kann. Das war natürlich auch ein Thema, Politiker und TikTok und Influencer und Ratschläge.
War auch beim Content Creator von Ricarda Lang, die eben erklärt, dass Social Media zwar die Demokratie gefährdet, aber gleichzeitig halt dann auch gut gemacht werden muss, wenn man sie nicht nur einem Feld überlassen will.
und alle an einen Tisch zu bringen. Hast du da für dich so einen Effekt rausgenommen, was wir für uns als Behörde?
Ja, wir haben natürlich selber vor, sowas zu tun. Und zwar im Herbst gehen wir in die Stadtbibliothek und machen so einen intergenerationellen Samstag mit Groß und Klein und Alt und Jung. Und
Datenschutz.
Datenschutz.
Und Informationsfreiheit.
Und Informationsfreiheit.
Also so haben wir dann sozusagen einmal den Kreis gedreht, einen kurzen Einblick, viele Videos online, wir verlinken auch Videos und werden da alles zur Verfügung stellen. Dann, lieber Chef, wenn ihr zur Republika noch was habt, sonst würde ich den Sprung machen und nämlich in den heutigen Tag.
Ja, wir sind im Jetzt angekommen.
Wir sind im Jetzt angekommen. Es ist der 3. Juni und der LFDI hat eine kurze Begrüßung gehalten, einen Workshop bei den IFG Days, hat so ein bisschen Action gemacht und hat sich dann kurz zurückgezogen, um beim Deutschen Anwaltstag was zu erzählen?
Ja, ja, ja. Da ging es um eine ETSA-Opinion zu AI-Models. Die ist schon ein bisschen älter, vom Dezember. Ist unter großem Zeitdruck zustande gekommen und adressiert so spannende Fragen, ob ein LLM-Modell anonym sein kann, was ist eigentlich mit den Rechtsgrundlagen, kann man das möglicherweise auf berechtigte Interessen stützen und wenn ja, wie weit? Und das habe ich vor allem deswegen erzählt, um eben ganz aktuell anzuknüpfen an Meta, wo sich ja auch viel getan hat in der letzten Zeit, wo jetzt, wo man eigentlich schon seit anderthalb Jahren weiß oder dass es diese Pläne gibt, auch mit historischen öffentlichen verfügbaren Daten von nicht Minderjährigen, sondern Erwachsenen KIs zu trainieren. Und da ist im Prinzip im Beratungsprozess die irischen Kollegen, die zuständig sind für Meta, sind da auch seit knapp einem Jahr mit befasst. Jetzt hat sich aber auf der letzten Meile, weil man dann gesagt hat, ab dem 27. Mai war es, glaube ich, letzte Woche, wird jetzt wirklich trainiert, wenn man nicht widersprochen hat. Also Opt-out-Systematik. Ne? Nicht Opt-in, was man sich als Datenschützer natürlich wünschen würde, sondern Opt-out. Und dann ist natürlich die Frage erreicht, dass alle, wie sieht es aus? Müssen Mitverantwortliche auch nochmal darauf hinweisen? Wir hatten ja auch die öffentlichen Stellen insoweit gebeten, das zu adressieren. Das sind alles Fragen, die sich jetzt stellen. Es gab dann eine Entscheidung des Oberlandesgerichts in Köln vor einem etwas anderen Hintergrund, also prozessual durch die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eingebracht und in einem einstweiligen, also in einem Verfahren, in dem es keine große, langwierigen Beweisaufnahmen und so weiter in seinem verkürzten Verfahren angesichts dieser Zeit. In diesem Verfahren kam auch der Hamburger Kollege Thomas Fuchs lange, lange zu Wort, der auch darauf hingewiesen hat, dass das datenschutzrechtlich nicht so ganz einfach ist. Insbesondere, ich kann noch nicht sagen, was genau in dieser Entscheidung des OLG drinsteht, weil wir nur eine Pressemitteilung haben. In der Pressemitteilung heißt es aber, 6.1f, also Interessenabwägung und Artikel 9 Daten, die werden damit abgewogen. Und das ist ein ganz klarer Fehler. Ne? Also der Artikel 9 lässt keinen Rückgriff auf den 6.1f zu. Das ist so, wie wenn man im Zivilrecht gegen das Abstraktionsprinzip verstößt. Aber wir wissen nicht, wie die das genau gelöst haben. Das wissen wir erst, wenn wir die schriftlichen Gründe haben. Dann wird es wahrscheinlich ein Hauptsacheverfahren. Das weiß ich nicht. Aber das wäre zumindest wünschenswert an der Stelle. Und dann müsste man es vielleicht dem Europäischen Gerichtshof vorlegen. Ja? Weil die Frage, die damit verbunden ist, durchaus Tragweite hat.
Das kommt dann in ein paar Jahren, wenn es ein Hauptsacheverfahren gibt.
Ja, allerdings ist die Rechtsfrage natürlich auch keine, die man übers Knie brechen sollte. Ne? Das ist der ETSA sagt ja auch in seinem Papier, diese 6.1f, das muss man ganz tief prüfen. Ne? Eine ganz saubere, dreistufige Abwägung. Genau hinschauen, wie sieht es aus mit den Erwartungen der Nutzenden? Was konnte ich erwarten? Und das, was ich 2007 erwarten konnte, ist was anderes, was ich 2025 erwarten kann. Ne? Und das muss man alles, da muss man eine ganz saubere Prüfung machen. Und das war wahrscheinlich in diesem Verfahren jetzt kaum möglich. Dann kann man sich noch die Frage stellen, hätte man dann als deutsche Behördin ausgehend von Hamburg nochmal reingrätschen müssen für den deutschen Markt mit der Möglichkeit, allenfalls für 3 Monate etwas zu stoppen. Und dann hätte man verbindlich im ETSA überlegen müssen, wie machen wir das Ganze. Und da sind die Mehrheitsverhältnisse jetzt nicht so, dass man es komplett beklatscht hätte, sondern da ist man mehrheitlich der Auffassung, dass die irische und dafür federführende Behörde. Das ist nun mal ihr Job. So sieht das System der Datenschutzgrundverordnung an dieser Stelle vor. zur Auffassung gelangt ist, dass mitigierende Maßnahmen, man hat da auch nochmal nachgeschärft von Seiten Meta, relativ am Schluss erst, das ging alles dann sehr schnell Schlag auf Schlag, dass das erstmal reicht. Und dann geht es jetzt in den Monitoring und den nächsten Monitoring-Bericht gibt es dann, glaube ich, im Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Okay. Das war heute das Thema. Ich gucke mal auf die Uhr.
Ach, wir wollen ja noch zu den IFG-Days kommen, nicht?
Ja. Gestern war schon der Auftakt. Da hat es eine Stadtführung gegeben, war spannend. Und heute ging es Schlag auf Schlag. Erzähl mal, Chef, du hast die Begrüßung gemacht und dann gab es Workshops. Wie sieht der Tag aus? Was sind deine Highlights? Was kommt noch?
Das erste Highlight war eigentlich heute Morgen bei der Begrüßung Frau Professorin Plate hier von dem, wir sind ja hier beim Landesamt für Denkmalpflege, das können ja die Hörenden gar nicht wissen, ja, und gar nicht sehen. Das ist eine alte Schule, ein altes Gymnasium war es wohl, ne? Also so, wie man sich das vorstellt, mit breiten Treppenaufgängen, ja. Und da ist das Landesamt für Denkmalpflege drin. Jetzt könnte man sagen, Datenschutz, Informationsfreiheit, Denkmalpflege, wie gehen die eigentlich zusammen? Warum machen die eine Veranstaltung zusammen? Und ich fand ganz interessant heute Morgen bei der Einführung, Frau Plate berichtete also, naja, der Denkmalschutz, der hat ganz oft so ein bisschen ein Problem, der gilt als Verhinderer. Ja, der kostet im Zweifel Geld, ne? Also so ein dann kriegt man eine Auflage. Ja, also ich stelle mir vor, ich habe erworben, unterstellt, es ginge so ohne weiteres, ein wunderschönes Fachwerkhaus aus dem 14. Jahrhundert, ein Kleinod, ein historisches. Dann kann ich da nicht einfach andere Türen reinschrauben oder andere Fenster, wie es mir gerade passt, sondern dann sagt mir wahrscheinlich, dass der Landesdenkmal, der Aufsichtsmechanismus, der nimmt mir ein Stück meiner Eigentumsfreiheit oder er gestaltet es aus, würde der Verfassungsrechtler sagen, und sagen, nee, du kannst da nicht irgendeine Tür, die muss zum historischen Gesamtkonzept schon passen. Nur so gelingt es, einen Wert zu bewahren. Ja, und das haben wir als Datenschützer ja auch oft, ne? Also wir treten für Grundrechte ein und dann rechnet man uns vor, ja, aber Bürokratie und Bürokratieabbau und so weiter, und dann fragt man immer, ja, okay, was ist denn der Wert eines Grundrechtes, ne? So dass man ihn gegenrechnen kann. Und das sind alles so Fragen, also wobei das aber dann immer so klingt, ja, Denkmalschutz, das geht ja auch immer nur in die Vergangenheit, aber wir haben auch hier in den Vorträgen, sehen wir das jetzt heute über den Tag, dass da auch ganz viel KI schon stattfindet, die eingesetzt werden kann, um Denkmäler zu konservieren, ne? Also die man auch hier als wohlverstandenes Werkzeug einsetzen kann, um etwas Sinnvolles zu tun.
Fand ich spannend, du hast auch heute die Frage gestellt und damit verweise ich auch auf den vergangenen Podcast. Das sind so Faktoren, was kostet denn ein Grundrecht? Ne? Auch das hast du heute thematisiert und ich fand das sehr nachvollziehbar, diese Rechnung aufzumachen, ist halt nicht unbedingt ökonomisch zu fassen und so.
Nicht nur ökonomisch, genau so ist das.
Und dann hast du einen Workshop gemacht. Es gab 4 Workshops. Erzähl mal, wie sah das da aus? Was hast du erzählt? Wie war dein Workshop?
Workshop heißt ja nicht, ich erzähle irgendwas, sondern man versucht gemeinsam im Gespräch zu überlegen, was sind denn die Use Cases KI in der Verwaltung, die uns weiterbringen. Ne? Also wünsche ich mir als Bürgerin, als Bürger den 150. Chatbot, der mir irgendwas erklärt? Oder was sind die Use Cases? Und das war schon ganz interessant. Da wurde zum Beispiel thematisiert, ja, wenn KI dabei helfen kann, Anträge schneller, effizienter zu stellen, vielleicht bestimmte Daten auch nur einmal einzugeben und nicht 18 Mal und vielleicht auch assistieren kann, jetzt sind wir wieder bei den gesellschaftlichen Gruppen, der etwas älteren Dame, die jetzt vielleicht, ja, nicht, weil sie vielleicht schlecht sieht oder, ne, das ist auch hier eine Frage auch zum Teil der Barrierefreiheit, kann die KI hier helfen, einen Antrag aufzufinden, zu stellen, dass sie ihrem Begehren, ja, abgeholfen bekommen. Ne? Also was kann die KI hier tun? Ne? Wie kann sie helfen? Das haben wir problematisiert. Dann auch, wie muss ich es organisatorisch eigentlich einbinden? Ne? Also in der Behörde. Ich brauche ja einen Plan. Ich kann nicht einfach sagen, KI ist fancy und wir machen jetzt einfach mal, sondern muss dann definieren, was sind die Use Cases, wie wir vorhin schon gesagt haben, und was schreibe ich da also alles rein in so eine Leitlinie und was schreibe ich nicht rein? Ne? Und welches Gremium brauche ich vielleicht, um das Ganze abzubilden? Und ganz interessant war auch, hat die Workshop-Teilnehmenden sehr umgetrieben, wer haftet eigentlich dafür, wenn die KI als Sachbearbeiter einen Fehler macht? Ne? Also wenn ich aufs Amt gehe und sage, wie sieht's aus, ich hätte gerne eine Rentenauskunft, wie viel Geld kriege ich in 10 Jahren, rechne mal. Ne? So, ne, ist das dann einklagbar möglicherweise, wenn ich eine falsche Auskunft bekomme? Ja,
und?
Also ja, das LLM selber ist ja keine, hat man auch immer viel überlegt, keine elektronische Person oder ähnliches. Also hat keine eigene Haftungssubstanz. Ne? Und dann kann ich das nur über Zurechnungen machen. Ne? Und dann ist die Frage, ob sich eine Behörde, und das würde ich dann erstmal bejahen, wenn sie sich das Ergebnis eines LLMs zu eigen macht, dann haftet sie dafür. Ne? Und dann gibt es gute Gründe dafür, gut zu überlegen, wann ich eine Aussage KI-assistiert treffe, in welchen Kontexten, wie ich das überprüfen muss, ja, und wer das macht. Ja.
Eine Behörde ist zurechnungsfähig.
Das hast du aber schön formuliert. Ich meine, klar, ich will jetzt nicht vertieft über Amtshaftung und 839, will ich jetzt gar nicht so vertieft, aber es gibt keinen haftungsfreien Raum insoweit. Ich kann mich nicht dadurch exkulpieren, dass ich sage, boah, die KI gemacht.
Deswegen machen wir den ganzen Spaß, dass wir sagen, achtet drauf, was ihr einsetzt.
Und auch bei der Textproduktion wäre es so, wenn ich mir einen Text durch ein Sprachmodell generieren lasse und es dann aber unter meinem Namen irgendwo, also dann habe ich die Autorschaft praktisch an mich genommen. Ne?
Das würde ich auch so sehen. Das ist Informationen, die ich mir zu eigen mache.
Ja,
ne? Also das kennen wir aus anderen Gebieten des Rechts. Ja? Da gibt es ganz viel Rechtsprechung auch zur Verantwortlichkeit von Links. Ein Link ist ja erstmal was ganz Neutrales. Ich verlinke eine fremde Information. Wenn ich das einfach nur tue, vielleicht doch mit dem Kommentar, na guck mal, lies da mal weiter, da gibt's noch zusätzliche Informationen, keine Haftung. Wenn ich aber sage, ich müsste es dir eigentlich erklären, habe jetzt aber keine Lust, lies da hinter dem Link, dann mache ich mir die Informationen zu eigen. Ja, das heißt also, ich sage, ich stehe dafür für ein. Ich könnte auch sagen, guckt, was hinter diesem Link steht, das sehe ich genauso, finde ich prima. Dann hafte ich auf einmal schon. Und das ist eine Einzelfallbetrachtung im Grunde. Ne? Und solche Prinzipien würde ich an dieser Stelle auch fruchtbar machen wollen. Ne?
Dann gab es zwei tolle Vorträge, anonymisierte Mobilitätsdaten, spannendes Thema, auch für uns als Datenschützer interessant, also sowohl Datenschutz als auch Informationsfreiheit, ganz schön. Und dann hat mit der LPB gab es noch einen Vortrag, generative KIs im Praxistest. Ganz toll, gibt es auch zu sehen bei uns.
Stimmt, haben wir im Stream. Ne?
Haben wir im Stream. Und dann geht es um Transparenzportale. Da sind deine KollegInnen da, Dr. Juliane Hundert und Tino Melzer, die sind extra hierher gekommen, um über
weite Anreise aus tatsächlich Thüringen und Sachsen.
Warum ist Transparenzportal für uns in Baden-Württemberg wichtig?
Ja, also dieser Blick über den Tellerrand jetzt heute Mittag mit Vorträgen von Juliane und Tino, da geht es einfach um, ja, mal über die Landesgrenzen hinaus gucken. Wir stehen auch interföderal ja immer so ein bisschen, was heißt, ich will jetzt nicht Wettbewerb sagen, ne? Man muss ja schon gucken, wie viel Informationsfreiheit gibt es anderen Orten oder Transparenz. Transparenz geht ja noch zumindest einen Schritt weiter als Informationsfreiheit. Ich muss nicht alles einzeln beauskunften, sondern ich schaffe Transparenz auch dadurch, dass ich eigenständig bestimmte Informationen zur Verfügung stelle, auch auf einem Portal zum Beispiel. Ne? Und da ist es ganz interessant, wenn man sich auch hier mal von Erfahrungen aus anderen Ländern, die auch dann ein anderes Landesrecht haben mit Transparenzgesetzen, soweit sind wir ja hier noch nicht, ja, gesammelt haben. Ist also ein Erfahrungsaustausch.
Wir fragen Tino Melzer und Juliane Hundert auch gleich, wie wirst du das so moderieren? Hast du da schon Erkenntnisziele, was die beiden noch nicht wissen, was du jetzt aber sagst, was für fiese, gemeine Fragen du denen stellen wirst?
Nö, das weiß ich jetzt noch nicht. Das entscheide ich immer operativ.
Dann, lieber Chef, haben wir einen schnellen Ritt gemacht, IFG Days, liebe Leute. Und es wird nochmal einen ausführlichen Recap geben dafür. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Simone, fürs Dasein. Lieber Chef, danke, hast du dir die Zeit genommen. Und auf bald und Dankeschön.
Danke, tschüss.
Tschüss.